Hallo und herzlich willkommen, ich bin Hugo Stomaszewski und das hier ist der Podcast zum Konzernatlas. Der Konzernatlas 2026 wird gemeinsam herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung, dem BUND und dem Dachverband Kritische Aktionärinnen und Aktionäre. Im Konzernatlas geht es darum, wie im Agrar- und Ernährungssektor Oligopole mit ihrer großen Marktmacht bestimmen, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Sie können bestimmen, wie viel Geld die Bäuerinnen und Bauern für ihre Produkte bekommen. Die Konzerne im Agrarsektor haben großen Einfluss darauf, was auf unseren Feldern angebaut wird. Auch die Preise, die wir Verbraucherinnen und Verbraucher in den Supermärkten zahlen, werden zunehmend von einer kleinen Gruppe von Supermarktketten bestimmt. Das alles hat mit einer Marktkonzentration im Bereich der Landwirtschaft, der Lebensmittelproduktion und des Einzelhandels zu tun. Peter Kreisler, mein Kollege, hat diesen Podcast für uns recherchiert. Hallo Peter.
Hi Lukas.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Das hier ist Teil 3 und wenn ihr interessiert seid, dann hört euch doch auch gerne die Teile 1 und 2 an. Peter, du hast uns ja schon bei den ersten beiden Folgen einen sehr tiefen Einblick in ganz unterschiedliche Sektoren unserer Lebensmittelproduktion verschafft. Interessant, wie die Unternehmen durch Industrialisierung Stück für Stück ihre Marktmacht auch ausgebaut haben und auch bestimmen können, welche Lebensmittel in welcher Qualität am Ende bei uns auf dem Teller landen. Und ich glaube, was auch viele von uns überrascht und auch aufregt, ist irgendwie, wie sie den Preis bestimmen können und selbst in Krisenzeiten dabei sehr gut verdienen. Und das hat Folgen für viele von uns.
Ja, das stimmt. 60% der Deutschen achten inzwischen, so zumindest neueste Studien, beim Einkauf aufs Geld. Das ist in Europa eine sehr hohe Zahl, mit die höchste. Aber bei Essen geht es ja um mehr, denn Essen ist ein Teil unserer Identität, Tradition und sogar unserer Kultur.
Das kann ich total unterschreiben. Essen spielt bei mir auch eine total wichtige Rolle. Mit Freunden, also Sozialleben, aber natürlich auch für die Gesundheit, das Wohlbefinden. Also das ist total wichtig.
Genau, deswegen wollen wir uns anschauen, was da passiert. Das ist eine Atmo einer Bäckerei, genau gegenüber, wo ich wohne. Nachts um 4 geht's hier schon los. Viele Touristen aus dem Ausland kommen auch wegen unserer reichen Backtradition nach Deutschland. In ihrer etwas romantischen Vorstellung gärt Sauerteig lange in kleinen, alten Backstuben, die im Mittelalter entstandenen Dörfern liegen oder in unseren städtischen Quartieren.
So wie diese hier, meinst du?
Ja, denn auch diese Bäckerei wirbt damit. Draußen auf dem Schild steht Original Berliner Backtradition seit 1879.
Wow.
Drinnen liegen die Brotlaibe auf schönen, offenen Holzregalen. Man kann sehen, wie das Brot gebacken wird. Ja, und sonntagsmorgen stehen die Menschen hier Schlange, um frische Brötchen zu kaufen.
Also total traditionelles Bäckerhandwerk und einfach gar keine Industrieware, oder?
So wirkt es zumindest. Und tatsächlich ist es ein relativ kleiner Betrieb. Ich habe Anke Kehler in einer anderen traditionellen Bäckerei in Kreuzberg getroffen. Sie ist Bäckermeisterin und kennt die Branche sehr gut.
Ist es nicht so, dass sie auch einen Artikel für den Konzernatlas geschrieben hat?
Ja, hat sie. Aber ich wollte mehr wissen, wie es ums Bäckerhandwerk bestellt ist. Deswegen habe ich sie in einer der Bäckereien getroffen. Sie leitet auch einen Verein, der heißt Die Freien Bäcker.
Hier wird noch gebacken oder traditionell gebacken, aber Sie haben gesagt, es ist nicht so traditionell.
Nein, sie backen schon traditionell. Also die Bäckerei heißt Bäumer und Dutum, ist Mitglied bei uns im Verein, ist tatsächlich auch zertifiziert, weil der Verein hat irgendwann mal definiert, was wird unter handwerklichem Backen verstanden. Und Bäumer und Dutum hält sich da dran. Also die backen sogar mit regionalen Zutaten aus ökologischem Anbau. Das ist einfach Grundvoraussetzung. Und sie verwenden keine Zusatzstoffe, keine Verarbeitungshilfsstoffe und nichts. Sondern traditionell wird ja verstanden als wirklich, wenn man es mal aufs Brot fokussiert, man nimmt Mehl oder Getreide, eben Mehl, Wasser, Sauerteig, Salz, eventuell Hefe und kriegt daraus ein hervorragendes Voting.
Und das ist dann sogar von der deutschen UNESCO-Kommission seit 2014 als immaterielles Kulturerbe anerkannt, was ich nicht wusste.
Ja, richtig. Ich habe mich da mal schlau gemacht heute, eine kleine Internetrecherche betrieben. Und hier auf der UNESCO-Webseite, da spricht man dann auch von deutscher Brotkultur, die schützenswert ist. Ich zitiere: Deutsches Brot ist nicht nur weltweit beliebt, sondern auch in seiner Vielfalt einzigartig. Im Bäckerhandwerk, das die Vielfalt und Qualität des deutschen Brotes über die Jahrhunderte entwickelt und bewahrt hat, leben die alten Traditionen auch heute noch fort. Wobei neueste Erkenntnisse der Wissenschaft stets in die Herstellung der Backwaren einfließen. Zitat Ende.
Ja, und wenn man einige Zeit vielleicht auch im Ausland gelebt hat, dann vermisst man auch unsere Brotkultur. Das fand ich auch spannend. Deswegen wollte ich von der Bäckermeisterin Kehler wissen, wie es denn um unsere Brottradition steht.
Wir sind berühmt für unser Brot, für unser Schwarzbrot, für unseren Sauerteigbrot. Viele Menschen kommen hierher. Wie sieht das denn eigentlich so aus? Geben Sie uns mal einen Überblick.
Ja, es ist schon so. Wir haben eine vielfältige Brotkultur in Deutschland. Und Deutschland ist eingetragen ins nationale Verzeichnis des Weltkulturerbes. Das ist richtig. Und wir haben eine hohe Vielfalt. Wenn man jetzt genau dahinter guckt, schwindet diese Vielfalt. Also das heißt, die Verfahren, die dann zu Schwarzbrot, Croissant, Graubrot, zu regionalen Spezialitäten führen, diejenigen, die das machen, die Anzahl der Betriebe nimmt ab. Das muss man sich angucken. Und wir haben jahrzehntelang eigentlich das Know-how, was wir hatten, geopfert zugunsten des Mottos, wir müssen es billiger und schneller machen und wir müssen morgens die Bäckerei eröffnen mit 200 Produktarten im Angebot. Das ist natürlich Blödsinn. Also das hat dann dazu geführt, dass es zwar so aussieht wie eine unglaubliche Vielfalt, aber wenn man genauer guckt, ist sie geschwunden.
Okay, also sie spricht hier von so einer Produktionssteigerung, die wir überall erleben. Also unsere Brotvielfalt ist bereits am Verschwinden, könnte man sagen. Das überrascht mich jetzt erstmal so ein bisschen. Schade auch eigentlich, finde ich. Denn ich schätze ja auch das Kulturgut Brot, wenn ich das, das zum Beispiel einfach mal an das gemeinsame Frühstück mit meinen Kindern denke oder an das gemeinsame Abendbrot. Also von daher, es ist ja schon nicht so eine gute Nachricht, wenn Anke Kehler jetzt sagt, dass diese Backkultur auch bei uns in ihrer Vielfalt abnimmt und bedroht ist sogar.
Ja, auch ich hatte eigentlich den Eindruck, es gibt überall doch noch Bäcker, wo es noch auch regionales Brot gibt und was vor allen Dingen auch vor Ort gebacken wird. Ich habe Kehler einmal gefragt, mir das einmal genauer zu erklären, wie die Situation in dieser gesamten Branche aussieht.
Ja, wenn man genauer hinguckt, dann ist das so, also wir fangen mal beim Rohstoff an. So, ne? Der Rohstoff gelangt in die Bäckereien über die Mühlen. Wir hatten mal 19.000 Mühlen in Deutschland. Wir haben jetzt noch 170 oder 171 und 4 Mühlenkonzerne bestimmen sozusagen den Markt. Also 80% über den Daumen geht über die großen Mühlenkonzerne. Und das sind die Akteure, die natürlich auch Preise vorgeben.
Das wirkt sich besonders auf die Preisgestaltung aus.
So, das heißt, für kleine, regionale, familiengeführte Handwerksmühlen, die stehen immer im Konkurrenzverhältnis zu großen Industriemühlen, die natürlich Skalierungsvorteile haben, also viel, viel geringere Stückkosten, zumal in den großen Industriemühlen kaum Leute arbeiten. Also sie haben deutlich weniger Lohnkosten.
Ja, aber ist es denn überhaupt entscheidend oder wichtig, ob jetzt nun Maschinen diesen Job machen oder Menschen?
Naja, der Preisvorteil hilft den Großen, sich am Markt noch schneller durchzusetzen.
Und das ist genau der Punkt. Also wir haben eine Situation am Markt, wo die Bäckereien natürlich auch auf den Rohstoffpreiskosten gucken, aber leider nicht reflektieren, woher niedrige Rohstoffkosten kommen. Im Moment haben es die Betriebe wirklich schwer, die nachhaltig arbeiten, die sich in der Verantwortung sehen für Boden, Umwelt, Klima, Wasserschutz, die schon sehr weit gegangen sind. Das sind Biobetriebe, aber auch konventionelle, die aus einer nachhaltigen regionalen Landwirtschaft beziehen. Die haben deutlich höhere Produktionskosten.
Ich wollte wissen, ob sie vielleicht mir eine Größenordnung geben könnte.
Also um das deutlich zu machen, sie können, also nachhaltig arbeitende Betriebe geben aktuell den vierfachen Preis für Weizen aus, wie ein Betrieb, der das günstige Mehl einkauft. In diesem günstigen Mehl, was in der Regel aus den großen Industriemühlen kommt, sind natürlich nicht die Leistungen enthalten, die ein Betrieb, der auf wirklich Nachhaltigkeitsfaktoren guckt, enthalten sind. Und die Preisspanne von 1 zu 4 ist schon enorm bei Rohstoffen.
Also 1 zu 4 ist schon echt krass. Das ist ja schon wirklich eine erhebliche Preisspanne. Wenn man davon ausgeht, dass das Mehl der entscheidende Rohstoff für Bäckereien ist, oder?
Ja, und das zeigt auch Wirkung. Deswegen sagt Anke Kehler, dass der Übernahmeprozess in der Backbranche zurzeit sehr dynamisch ist. Die großen Mühlen versuchen sich um jeden Preis durchzusetzen und gehen da auch ganz strategisch vor.
Ja, mit den Mühlen ist es kritisch. Also wir haben, meinetwegen, wir nehmen jetzt mal die größte Mühlengruppe. Good Mills ist Europas größte Mühlengruppe. Das ist eine Mühle. Aber wenn man guckt, wem die gehört, Good Mills gehört zu 50,05% dem Raiffeisen, der Raiffeisen-Holding Wien und dann noch zu 33% ungefähr der Raiffeisenbank. Also, Raiffeisen, Handelskonzern für Düngemittel und Saatgut und Getreide, gehört Europas größte Mühlengruppe. So, dann weiß man, dass das eine komplett andere Situation ist wie eine kleine regionale Mühle. Und wir haben die Situation, wenn wir hier rund um Berlin gucken, Mecklenburg-Vorpommern, gibt es gar keine Mühle mehr. Die letzte Mühle, die es dort noch gab, wurde von Good Mills aufgekauft, stillgelegt und in den, also die haben verfügt, dass dort nie wieder eine Mühle betrieben werden darf.
Das ist ja völlig absurd. Ich kann etwas kaufen und dann bestimmen, dass dort nie wieder eine Mühle gebaut wird. Das klingt irre in meinen Ohren. Aber okay, das ist echt mal eine Ansage. Ich habe von Good Mills ehrlich gesagt noch nie was gehört. Wer ist das überhaupt?
Ist jetzt ein Mehlproduzent, der nicht so häufig in der Öffentlichkeit auftaucht.
Ich suche mal im Netz. Auf der Website steht: Good Mills ist ein Unternehmen, das seit mehr als 130 Jahren in Deutschland Bäckereien, Supermärkte und Küchen zu Hause ist. Immerhin stammt das Mehl für jedes fünfte Brötchen von Good Mills, steht hier auch für Pastamehl, Pizza und Kekse. Das soll auch alles von Good Mills kommen.
Okay, jedes fünfte Brötchen ist von dem Mehl von Good Mills gemacht. Das ist viel.
Ja gut, das sind jetzt die Mühlen, aber wie sieht es denn jetzt bei den Bäckern aus? Also du hast ja von dem Beispiel des Bäckers an deiner Ecke gesprochen.
Ja, ich hatte ja zuerst den Eindruck, dass die Bäckerei bei mir an der Ecke ein kleiner, unabhängiger Bäcker ist.
Ja, das hat sich so angehört, wie du es berichtet hast.
Naja, aber ich muss das revidieren.
Hä, wieso das denn jetzt?
Tja, auch die Bäckerei in meiner Ecke ist nur ein Teil einer Bäckereikette. Ich habe mir das einmal angeschaut, wer der Inhaber ist.
Ja, so kann man sich täuschen. Und lüfte mal das Geheimnis.
Ja, vieles ist nicht so, wie es scheint. Killer erklärt, dass fast alle auf das Image einer traditionellen, althergebrachten Bäckerei setzen. Aber man sollte darauf nicht zu viel geben, welches Image sich die Bäckereien im Straßenbild geben. Oft steckt hinter einem kleinen Bäckergeschäft sogar ein ganz großer Backkonzern. Auch hier ist die Historie interessant und macht den Trend ganz eindeutig klar.
Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was sie dazu gesagt hat.
Da ist eine ziemliche Dynamik drin. Also wir haben auch bei den Bäckereien einen Rückgang, genau wie bei den Mühlen. Wir hatten 55.000 Bäckereien 1950 im Westen. Wir haben jetzt noch knapp 9.000, also 8.700 Bäckereien.
Aber gibt es jetzt wieder diese großen multinationalen Unternehmen, die dahinter stecken, wie schon in den ersten beiden Folgen?
Ja, Bäckermeisterin Kehler hat auch da ein paar Beispiele von Unternehmen genannt. Ich fand es spannend, denn da tauchen die alten Bekannten auf. Eine Handelskette, von der wir im zweiten Teil ja viel gehört haben, wie beispielsweise der Einzelhandelskonzern Edeka.
Die größte Handwerksbäckerei in Deutschland ist Edeka. Also Edeka hat zahlreiche familiengeführte Unternehmen aufgeführt und sie gehen da rein. Und da steht jetzt nicht Edeka-Bäckerei drüber, sondern meinetwegen Dallmayr in Schleswig-Holstein. Dallmayr ist eine Bäckerei, die ist, finden Sie in Schleswig-Holstein, viele Filialen, gehört aber Edeka. Und Edeka hat in den letzten Jahren immer mehr Betriebe aufgekauft und über den Daumen sind das 3000 Filialen in Deutschland, also die zur Edeka-Gruppe gehören.
Interessant dabei ist, dass Edeka die sogenannte vertikale Integration besonders vorantreibt.
Okay, das klingt jetzt ziemlich sperrig, fast so schlimm wie Sondergutachten aus dem ersten Teil.
Ja, das stimmt allerdings. Okay, vertikale Integration. Ja, man kann sich das so vorstellen, dass sie versuchen, alle Elemente der Produktion zu besitzen. Und damit können sie Gewinnmargen erhöhen, aber auch Unternehmen der Produktionskette kaufen, um so die Herstellung besser zu kontrollieren. Edeka kauft gerade auch Molkereien in Mecklenburg-Vorpommern. Da kann sie natürlich auch Druck auf die Milchbauern ausüben, Preise und Produktion besser kontrollieren, Gewinne mitnehmen.
Also das ganze Paket, wenn du so willst. Es gibt sicherlich auch andere Unternehmen, die man kritisch beleuchten müsste.
Genau, Agrofair zum Beispiel betreibt die vertikale Integration ganz konsequent. Ich hatte ja über das Unternehmen bereits im Podcast zum Bodenatlas berichtet. Agrofair betreibt ein Düngewerk in Sachsen-Anhalt und ist der größte deutsche Mineraldüngerhersteller.
Nur eine kleine Randnotiz für euch, den Link zu dieser Folge, den findet ihr in den Shownotes, haben wir euch da reingepackt. Aber zurück zum Thema, was hat ein Düngerhersteller nun mit unserem Thema der Bäcker zu tun?
Warte ab, du wirst es gleich erfahren, was Kehler dazu sagt.
Agrofair ist ein tschechisches Unternehmen mit 200 Unternehmen, gehören zu dieser Agrofair-Gruppe. Also wie Sie schon gesagt haben, eben Düngemittelproduktion in Wittenberge. Und daneben steht gleich eine Brotfabrik. Die haben Lieken Urkorn vor ein paar Jahren aufgekauft, haben dort einen neuen Standort gebaut. Der ist aus dem Bundesland auch subventioniert worden und haben die Leute in den alten Produktionsstätten entlassen und haben dort dann wenige neue eingestellt.
Also eine nicht gerade kluge Nutzung von Steuermitteln, da kaum Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt geschaffen wurden, so wie ich das verstehe.
Vielleicht, was die genauen Beweggründe der Landesregierung Sachsen-Anhalt für die Subventionen damals waren, weiß ich nicht. Aber Kehler macht klar, dass Agrofair nicht nur wichtig im Mineraldüngermarkt ist. Ich finde das ein sehr eindrückliches Beispiel für vertikale Integration.
Es ist natürlich, wenn Düngemittelproduktion und Saatgut und Bäckerei in einer Hand sind, läuft das auch zusammen. Genau, und die Produkte liegen in jedem Supermarkt. Also Lieken Urkorn ist der zweitgrößte industrielle Backwarenanbieter in Deutschland. Der größte ist Haribrot und danach kommt Lieken Urkorn.
Ich erinnere mich aus dem Podcast zum Bodenatlas, dass du den Inhaber damals auf dem rechtskonservativen Treffen der CPAC in Budapest getroffen hast.
Genau.
Dass sich Babisch damals mit sehr fragwürdigen Äußerungen hervorgetan hat, indem er Brüsseler Eliten.
Ja, das war schon eindrücklich zu erleben, was so Leute sagen, wenn sie glauben, unter seinesgleichen zu sein. Ich finde den Agrarkonzern Agrofair spannend, weil das Unternehmen vielleicht aufzeigt, womit wir in Zukunft mehr zu tun haben werden.
Wir müssen jetzt aber einmal kurz zurückspulen und nochmal André Babisch erklären, wer das überhaupt ist.
Ja, gerne. André Babisch ist Milliardär und Gründer des Unternehmens Agrofair und auch Parteivorsitzender der AMRO-Partei und war bis 2021 Tschechiens Ministerpräsident.
Und André Babisch ist gerade seit ein paar Wochen wieder mal zum tschechischen Ministerpräsidenten gewählt worden.
Genau, und hier liegt das Problem, dass neben der enormen Marktmacht jetzt auch noch die politische hinzukommt. Pikant ist darüber hinaus, dass die tschechische Regierung von seinem Unternehmen Agrofair hunderte Millionen an Agrarsubventionen zurückfordert. Also da schien auch nicht alles sauber gelaufen zu sein.
Das ist jetzt ziemlich vorsichtig formuliert und interessant ist auch, dass seine neue Regierung, die macht sich stark, den Euro abzuschaffen. Ich zitiere hier mal aus der Zeitschrift Agrar heute. Die tschechische Regierung wird von dem umstrittenen Agrofair-Konzern umgerechnet über 200 Millionen Euro an Subventionen zurückfordern, davon alleine 173 Millionen Euro an EU-Direktzahlungen der gemeinsamen Agrarpolitik GAP. Der Rest entfällt auf nationale Beihilfen. Das hat Landwirtschaftsminister Marek Výborný gegenüber tschechischen Medien angekündigt. So, was könnte er denn dann tun in seiner Funktion als tschechischer Ministerpräsident, um den Unternehmen Agrofair zu helfen?
Vermutlich wird das meiner Erfahrung nicht offen und direkt gehen. Und man muss darauf achten, dass wirklich keine Interessenskonflikte entstehen. Aber ob das wirklich gelingt, bin ich jetzt erstmal skeptisch. Also diese Frage wird jetzt aktuell auch gerade geklärt.
Aber jetzt mal rein hypothetisch, an welcher Stelle könnte er denn überhaupt die europäische Agrarpolitik beeinflussen?
Alle Gesetze der EU müssen am Ende zum Council, also dem Europäischen Rat, wo die Vorschläge der EU-Kommission und des Europaparlaments final von den Regierungschefs der Mitgliedstaaten verabschiedet werden. Und da kann er entsprechend die Politik lenken, da die meisten Beschlüsse einstimmig gewählt werden. Also ein Veto einlegen oder für sich günstige Kompromisse aushandeln.
Wow, und jetzt geht es an die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, also der GAP oder auch dem Green Deal. Hier geht es um ziemlich viel Geld.
Ja, um Milliarden. Die GAP ist der größte Einzelposten des EU-Budget. Also wenn die Konzerne ihre Marktmacht dann auch noch politisch unterfüttern können, wird es gefährlich. Nach meinem Empfinden nach sind bei jemand wie André Babiš die Interessenskonflikte erheblich. Und dann ist das schon eine neue Dimension, die über das klassische Lobbying hinausgeht.
Okay, das war jetzt ein Exkurs in unser Nachbarland Tschechien. Aber wie sieht es in Deutschland aus mit der Lebensmittelindustrie? Gibt es hier mehr Zahlen?
Ja, ich habe auch noch mit einem Forschungsteam gesprochen, die sich das einmal genauer angeschaut haben, wie sich im lebensmittelverarbeitenden Bereich die Unternehmen ihre Marktmacht im ganzen Sektor ausbauen. Armin Wieck ist Professor für nachhaltige Ernährungswirtschaft in Freiburg am Breisgau. Und die haben ein Gutachten gemacht, wie die Konzerne im Lebensmittelsektor weiter wachsen.
Was wir auch noch untersucht haben, ist die sogenannte vertikale Integration.
Also sie haben Unternehmen untersucht, die eigentlich nichts mit der Verarbeitung von Lebensmitteln ursprünglich zu tun hatten und nun ihr Geschäftsfeld dahin erweitern.
Und ich nehme an, er hat Beispiele genannt, wie das konkret in Deutschland aussieht?
Ja, hat er.
Unternehmen, die eigentlich nicht in der Lebensmittelverarbeitung ihr primäres Standbein haben. Also das wäre eben zum Beispiel das Handelsunternehmen. Da haben wir auch eine ganze Reihe von Beispielen. Zum Beispiel die Schwarz-Gruppe mit ihrer Produktion ist mittlerweile einer der umsatzstärksten Lebensmittelverarbeiter in Deutschland. Aber alle Einzelhandelsketten haben mittlerweile Fleischwerke. Und bei der Edeka zum Beispiel ist es so, dass wenn man alle Regionalverbunde zusammenrechnet, die Edeka sogar zum dritten größten Fleischverarbeiter in Deutschland aufsteigt. Mhm. Gibt es noch weitere Beispiele zu Milch und auch im Bäckereibereich sehen wir diese vertikale Integration durch vor allen Dingen Handelsunternehmen.
Warum machen die das, wollte ich wissen.
Kontrolle, in allererster Linie Sicherung der gesamten Wertschöpfungskette, um dadurch einfach so viel wie möglich kontrollieren zu können. Und das ist vom Handel dann bis hoch in die landwirtschaftlichen Betriebe.
Und natürlich, um Gewinne zu steigern auf dem Wege und wenn man sich weitere Wertschöpfungskettenstufen aneignet, kann man auch dort noch größere Skaleneffekte realisieren.
Das ist Sophie Buckwitz, die hat an der Studie mitgearbeitet.
Also grundsätzlich ist natürlich auf der Ebene von Betrieben und Unternehmen einfach zu verzeichnen, dass insbesondere bei den kleinen und mittleren Unternehmen und im Handwerk sehr, sehr viele Unternehmen verloren gegangen sind. Seit 2000 haben wir 44% der Unternehmen verloren. Das basiert auf Auswertung des Mannheimer Unternehmenspanels vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Und auch basierend auf Daten vom Zentralverband des Deutschen Handwerks unter anderem sieht man, dass die Zahl der Betriebe im Handwerk um 40% zurückgegangen ist, während sie in eher industriellen, größeren Betrieben relativ konstant geblieben ist.
Wow, ich bin völlig erschlagen. 40% seit der Jahrtausendwende, das ist schon echt massiv. Also diese Unternehmen sind ja nun alle einfach mal verschwunden. Mich würde interessieren, wie man den Trend denn jetzt auch irgendwie umkehren kann. Wenn mehr kleinere Unternehmen für Vielfalt und auch echten Wettbewerb stehen, wäre das doch für alle besser, oder?
Ja, bestimmt. Armin Wieck und Sophie Buckwitz haben sich auch Gedanken gemacht. Was wären denn die Lösungen? Oder gibt es Anzeichen einer Trendumkehr? Und sie fragen auch, welche Rahmenbedingungen braucht es hierfür? Also Armin Wieck ist auch eher skeptisch, dass eine einzelne Studie wie die der Monopolkommission hier etwas bewirken könnte.
Aber ich glaube, das ist auch eine zentrale Schlussfolgerung aus unserer Studie, dass wir sagen, es wird keiner einzelnen Akteursgruppe gelingen, diese Dynamiken aufzuhalten oder umzukehren. Man muss ganz klar sagen, das muss eine Allianz werden aus innovativen Unternehmen, aus politischen Akteuren, die willens sind, auch diese Herausforderung tatsächlich anzuerkennen und dann anzunehmen. Die Verbände müssen sich da richtig in die Arbeit begeben. Und letztendlich ist das natürlich auch eine Frage eben als einzelne Konsumentinnen oder Konsumentenverbände, Organisationen, wie können wir da in verantwortungsvolleren Konsum umschwenken? Also diese Allianz, ohne so eine Allianz wird das nicht gehen, weil es gibt keinen goldenen Hebelpunkt, an dem man ansetzen kann und sagen kann, von hier aus werden wir den Strukturwandel umkehren.
Verantwortungsvoller Konsum, also wie Wieg ihn beschreibt. Das würde hier ja heißen, dass man nicht immer nur bei den großen Bäckern oder Supermarktketten einkauft. Das ist aber gar nicht so leicht, wie ich finde. Also oft gibt es ja nur noch einen Supermarkt im Dorf oder im Bezirk in der Stadt.
Ja, auch ich müsste echt überlegen, wo ich noch einen kleinen unabhängigen Lebensmittelladen hätte. Der kleine Bioladen zum Beispiel bei mir in der Straße hat vor 2 Jahren dicht gemacht, als die Mieten sich verdoppelten.
Ja, ich glaube, diese Geschichten kennen wir alle. Wenn man auf dem Wochenmarkt einkauft, sieht es schon ein bisschen besser aus. Hier gibt es noch eine kleinere Struktur von Anbietern, Bauern und Händlern. Und ob mein Bäcker so unabhängig ist, wie er sich gibt, das muss ich mir dann en Detail auch nochmal anschauen.
Ja, es ist als Verbraucher sicher mühsam, kleine Läden und Produzenten zu finden und sie zu unterstützen.
Und hat Armin Wieg und Sophie Bukwitz, haben die bei ihrer Forschung eigentlich auch auf solch ein positives Beispiel gefunden, wo eine ganze Branche vielleicht langsam wieder vielfältiger wird?
Ja, das haben sie. Hören wir doch mal rein.
Also wir wollen versuchen, ein balanciertes Bild abzugeben. Auch die jetzt bestehenden 1000 handwerklich orientierten Molkereien sind natürlich gegenüber dem Riesengewicht der Industrie immer noch eine kleine Initiative. Aber es sind mehr und mehr dieser kleinen Initiativen und mehr dieser unternehmerischen Innovationen, die wir einfach dokumentieren können und die wir versuchen aufzubereiten. Und wenn die mit politischer Unterstützung Hand in Hand gehen, sodass skaliert werden kann, multipliziert werden kann, dann sehen wir da gute Möglichkeiten. Das ist bisher nicht der Fall, aber eben, es ist nicht so, dass es keine Ansatzpunkte gibt, die man in Richtung auf Skalierung dann auch systemwirksam machen könnte.
Und auch der Punkt, dass es Innovationswille gibt, dass viele Menschen wollen Sachen verändern. Es ist nicht, dass alle nur aufgeben und das Handtuch schmeißen und dann sollen sie machen, sondern ich glaube, das treibt immer schon wieder an zu sehen, wie viele Unternehmer innovative Ideen haben und weitermachen wollen und Neues ausprobieren oder neu anfangen und einsteigen.
Ja, das klingt doch wenigstens etwas hoffnungsvoll, wie ich finde.
Ja, die Wahrnehmung hatte ich dann bei dem Interview auch. Trotzdem wird es spannend bleiben, ob die Politik nun erkennt, wie groß die Marktmacht der Unternehmen nun wirklich ist. Wird das Sondergutachten der Monopolkommission seine Wirkung wirklich entfalten und vielleicht das Kartellamt dann eine Sektoruntersuchung machen? Und die Frage wird dann auch sein, ob die Politik hier mitzieht.
Es bleibt also spannend, was in nächster Zeit so alles passiert. Wird dieses spannende, wichtige Thema im politischen Berlin in Bewegung kommen und positive Ansätze hin zu einer größeren Vielfalt in diesem ganzen Sektor unterstützen und auch weitere Übernahmen im Fleisch- und Milchsektor oder auch bei den Einzelhändlern verbieten oder gar die großen Strukturen zu zerschlagen, damit wir wieder zu einer größeren Vielfalt bei den Unternehmen kommen. Ja, das war der dritte und letzte Teil in unserer Podcast-Serie zum Konzernatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Peter, vielen Dank für deine umfangreiche Recherche in allen 3 Teilen.
Lukas, sehr gerne.
Wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert und auch künftig keine unserer spannenden Recherchen verpasst. Wie immer findet ihr alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung auf Spotify, Apple und Co. Für Feedback und Kritik schreibt uns gerne eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns auch gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs mit mir, Lukas Tomaszewski und
Peter Kreisler.
Böll Podcast. der Podcast der Heinrich Böll Stiftung.